Liebe Gemeinde, Haus des Herrn, hier ist der Anderle. Ja, das ist eine nicht ganz so gewöhnliche Predigtaufnahme. Normalerweise, wenn ihr eine Predigt von HDH runterladet, dann habt ihr einen Mitschnitt vom Sonntagsgottesdienst. Das ist heute nicht der Fall. Ihr befindet euch jetzt mit mir auf der Couch in meinem Arbeitszimmer. Ich habe es gestern auf Facebook schon angekündigt, mit einem Tässchen Tee. Die Schokolade habe ich vergessen, die werde ich dann nachher essen. Ja, wir hatten letzten Sonntag die erste Predigt, die Kickoff-Predigt zur neuen Reihe, Himmelsschlüssel. Und wir hatten leider technische Probleme, deshalb hat die Aufnahme nicht geklappt und deshalb nehme ich die jetzt nochmal hier bei mir zu Hause auf. Ja, ist ein bisschen anders als sonst. Vor allem fallen die vielen Lacher weg, es waren echt gute Gags dabei. Bin auch mal gespannt, wie sich jetzt so eine Predigt entwickelt, wenn man sein Bücherregal anpredigt, aber ich denke ganz besser. Wenn was lustig ist, einfach lachen, ansonsten einfach nicht lachen. Genau, ich bete noch kurz und dann legen wir los. Gott, ich danke dir, dass du da bist, Herr. Danke für jeden Einzelnen, der jetzt hier die MP3 runterlädt und sich anhört, Herr. Ich danke dir für deinen Segen, den du vorhast zu verteilen, Herr, an jeden Einzelnen, der dein Wort hört. Gott, du bist gut zu uns und wir bitten dich, dass du zu uns sprichst, Herr, dass du zu uns redest, Herr, uns ganz persönlich ansprichst, Herr, uns ganz persönlich durch deinen Geist aufmerksam machst auf das, was in unserem Leben gerade dran ist, was du in unserem Leben gerade tun möchtest, Herr. Herr, wir danken dir für deine Gnade, für deine Barmherzigkeit, dafür, dass du für uns bist, Herr, und dass du uns weiterhelfen möchtest, dass du uns besser kennenlernen möchtest. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen. Okay, genau. Also wir sind in der neuen Predigtreihe mit dem Titel Himmelsschlüssel, Prinzipien seines Königreichs. Und in dieser Predigtreihe soll es um, wie der Titel schon sagt, um Schlüssel gehen, um Prinzipien gehen, die in Gottes Königreich sehr wichtig sind und die wir kennen müssen und die wir optimalerweise auch umsetzen müssen in unserem Leben, um in Gottes Reich wirklich weiter voranzukommen und vor allem, das ist ja unser größtes Ziel, Gott näher zu kommen, ihn anzubeten, ihm alle Ehre zu geben mit allem, was wir tun. Genau. Ja, ich verzichte mal auf die eigentlich geplante und am Sonntag auch durchgeführte Einleitung, wo ich vor allem pantomimisch Dinge dargestellt habe, aber das macht ja für euch MP3-Hörer gar keinen Sinn. In dieser Einleitung habe ich mich auch über den Mark lustig gemacht, zum Beispiel, dass er einen rosa Luftballon geküsst hat in Herzform und dass er dieses Foto, also dass er sich da hat fotografieren lassen, dieses Foto auch noch auf die Hochzeitseinladung hat drucken lassen. Es ging so generell einfach um verliebte Menschen und wie irrational sie handeln und auch wie manchmal ulkig verliebte Menschen sind. Genau, fragt doch einfach nach, wer im Gottesdienst war, kann euch ja ein bisschen was erzählen. Ich steige sofort mit dem Bibeltext ein. In Matthäus 22, Verse 34 bis 38 steht Folgendes. Als aber die Pharisäer hörten, dass er, Jesus, die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, versammelten sie sich miteinander. Und es fragte einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, und versuchte ihn und sprach: Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Er aber sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Also wir haben hier die Situation, dass Jesus sich unterhält mit dem Gesetzesgelehrten und er wird gefragt, was ist das höchste Gebot? Und das ist, was er sagt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele und deinem ganzen Verstand. Das ist Gottes wichtigstes Gebot. Liebe mich. Das finde ich sehr bemerkenswert. Also Gottes wichtigstes Gebot spricht nicht erstrangig über deine und meine Disziplin. Es spricht auch nicht über deinen Wissensstand, wie viele Bibelverse du auswendig kennst und was du weißt aus der Bibel. Er spricht auch nicht deinen Umgang mit deinen Mitmenschen an. Das sind alles natürlich wichtige Dinge. Aber Gottes wichtigstes Gebot spricht erstrangig deine Empfindungen und Gefühle für ihn an. Gott möchte, dass du verliebt in ihn bist. Und die Frage ist, warum ist es Gott so wichtig, wie wir über ihn empfinden? Es gibt einen Mann, der heißt Jonathan Edwards, der war Theologe, ein Pastor, Erweckungsprediger im 18. Jahrhundert. Einige sagen es, er war der wichtigste Denker der USA jemals. Und er hat die Frage, warum es so wichtig ist, Gott zu lieben und Empfindungen für ihn zu haben, wie folgt beantwortet. Ich habe das mal frei übersetzt. Ein Mensch ohne geistliche Gefühle und Empfindungen ist geistlich tot. Es gibt keinen wahren Glauben ohne religiöse Empfindungen. Ich wiederhole, ein Mensch ohne geistliche Gefühle und Empfindungen ist geistlich tot. Es gibt keinen wahren Glauben ohne religiöse Empfindungen. Und religiös wird hier nicht im Sinne von menschlicher Organisation und menschliches religiöses Gehabe verwendet, sondern im Sinne von christlich. Also Edwards vergleicht Glauben in der Folge, Glauben ohne tiefe Gefühle mit einer Flamme, die keine Hitze entwickelt. Also er sagt, der Kopf ist voller Ahnungen, Ansichten und Spekulationen, aber kombiniert mit einem kalten, unberührten Herz. Also, Glaube ohne Gefühle ist kalt. Als Gemeindeleiter, da rede ich mit vielen Leuten über Herausforderungen und Probleme, relativ häufig. Und ganz oft geht es da um Disziplinprobleme. Hey, ich schaffe es nicht, regelmäßig Bibel zu lesen. Oder ich schaffe es nicht, ein gesundes Gebetsleben aufzubauen. Oder andere Menschen sagen zu mir, dass zwischenmenschliche Beziehungen wirklich ein Problem sind. Oder es geht um moralische Fragen. Wenn ich das und das tue, ist es Sünde? Und meistens ist die Antwort ja. Aber ganz selten kommt jemand zu mir und sagt, hey Anderle, ich möchte Gott noch mehr lieben. Ich glaube, da ist noch Raum nach oben. Anderle, kannst du mir einen Vorschlag geben, wie ich schaffen kann, ihm in jeder Sekunde meines Lebens meine Liebe auszudrücken? Und ja, die Frage ist, warum reden wir so wenig darüber? Warum empfinden wir diesen Bereich so wenig als ausbaufähig? Das höchste Gebot ist für uns relativ selten ein Thema. Sind wir schon am Optimum angelangt? Ich glaube eher nicht. Also irgendwie haben wir Christen es zugelassen, dass Gottes Priorität für unser Leben, nämlich ihn zu lieben, in den Hintergrund gedrängt wurde. Wir kümmern uns um alle möglichen Gebote, alle möglichen Dinge und vergessen das Wichtigste von allen. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Was ich heute mit euch machen möchte, ist gemeinsam den Blick auf das Wesentliche zu richten. Was heißt es, ihn zu lieben? Was heißt es, mit ganzem Herzen ihn zu lieben, mit ganzer Seele ihn zu lieben und mit ganzem Verstand ihn zu lieben? Was will Gott von dir und von mir? Das ist die Frage heute Morgen. Er will verschiedene Dinge. Und das Erste, was er will, ist, Gott will deine Liebe. Erstens, Gott will deine Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Das ist sehr genial an Yahweh, dem Gott der Bibel. Er ist der Schöpfer des ganzen Universums. Ein Wort aus seinem Mund hat das Universum geschaffen. Das Geniale an ihm ist, dass er in seiner Allmacht alle Dinge zusammenhält, dass er in seiner Unendlichkeit keine Grenze hat. Er ist unvorstellbar groß. Er ist in seiner Heiligkeit ganz anders als wir. Er ist sündfrei, er ist unbefleckt. An Gott ist genial, dass er in seiner Vollkommenheit und Dreieinigkeit glücklich und zufrieden ist und nichts und niemanden braucht. Und trotzdem an uns interessiert ist. Dass er trotzdem aus freiem Antrieb bedingungslos Liebe für uns empfindet. Dass er trotzdem eine Liebesbeziehung mit uns haben möchte. Also, kurz gesagt, Gott braucht mich nicht und er will mich trotzdem. Und das ist ziemlich genial. Er hat kein Bedürfnis, das du oder ich stillen könnten, und er will trotzdem deine und meine Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Das ist eine unerhörte Einladung zu einer erfüllenden Liebesbeziehung mit deinem Schöpfer. Gott lädt dich ein. Hey, ich möchte mit dir eine Liebesbeziehung führen. Was bedeutet es, Gott zu lieben? Also Jesus sagt, du sollst Gott lieben und das Wörtchen, was er da benutzt, im griechischen Neuen Testament steht da Agapao, lieben. Das bedeutet so viel wie gern haben oder innig lieben oder Wohlgefallen haben an etwas oder sehr glücklich und zufrieden sein mit etwas. Also Gott möchte, dass wir ihn gern haben, dass wir ihn innig lieben, dass wir in ihm unser Glück und unsere Zufriedenheit finden. Das heißt es, Gott zu lieben. Augustinus hat es so formuliert: Du hast uns auf dich hin geschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Du hast uns auf dich hin geschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Unser Herz soll Ruhe finden in Gott. Das ist ihn lieben. Und John Piper denkt diesen Satz noch weiter. Er sagt: God is most glorified in us when we are most satisfied in him. Auf Deutsch: Gott wird durch uns am meisten verherrlicht, wenn wir in ihm unsere Zufriedenheit finden. Also, in ihm unsere Zufriedenheit finden, ihn lieben, das ist Lobpreis, das ist Liebesbekundung. Dadurch wird Gott verherrlicht und das ist unser größtes Ziel als Gemeinde und als einzelne Christen. Wir wollen Gott die Ehre geben, Anbetung in jeder Sekunde unseres Lebens. Also deine Liebe zu Gott ist eine unverzichtbare Quelle in deinem Leben. Aus Liebe zu Gott entsteht zum Beispiel Hass gegen die Sünde. Wir sollen hassen. Wenn wir wirklich lieben, hassen wir. Wenn wir Gott lieben, hassen wir die Sünde. Aus Liebe zu Gott entsteht Hass gegen die Sünde. Aus Liebe zu Gott entsteht der Wunsch nach Gemeinschaft mit ihm. Aus Liebe zu Gott entsteht Liebe für deine Mitmenschen. Aus Liebe zu Gott entsteht Freude im Alltag, entsteht Hoffnung, entsteht Gottesfurcht, entsteht Dankbarkeit. Jonathan Edwards schreibt: Die Grundlage allen echten Glaubens liegt in heiliger Liebe. Deine Liebe zu Gott ist die Grundlage von allem anderen, was dein Glaubensleben, was dein Glauben selbst, dein Leben selbst ausmacht. Gott will deine Liebe, weil sie die Grundlage für alles andere ist. So, die Frage ist, wie können wir Gott unsere Liebe in unserem Alltag ausdrücken? Also wir wissen, glaube ich, alle, dass es das höchste Gebot ist. Der Knackpunkt ist eher die Frage, wie kriegen wir es hin, das in unserem Alltag zu etablieren und da eine Kultur zu bauen und noch mehr als eine Kultur, sondern eine Liebesbeziehung zu Gott zu bauen. Und ich habe hier ein paar Vorschläge. Erstmal einen Schluck aus meiner Teetasse. Also Jess und ich, wir treffen uns relativ regelmäßig mit Paaren zu Ehevorbereitungstreffen. Das ist vor allem für die jungen Paare, die wir gerade haben, gedacht, als Vorbereitung auf die Ehe. Das können verlobte oder noch nicht verlobte Paare sein. Wir haben aber auch schon verheiratete Paare, mit denen wir das machen. An dieser Stelle laden wir euch herzlich ein, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr das Gefühl habt oder wenn ihr einfach den Wunsch habt, an eurer Beziehung zu arbeiten. Wir sind mehr als glücklich und offen dafür, uns mit euch zu treffen. Kontaktiert uns einfach. Also wir haben diese Ehevorbereitungstreffen, da geht es um verschiedene Themen wie Kommunikation, es geht um gemeinsam Gott anbeten, gemeinsam Glaubensleben kultivieren im Alltag, es geht um Sexualität, es geht um Verhütung, eins habe ich vergessen, aber das fällt mir bestimmt wieder ein. Auf jeden Fall ein Teil der ersten Session Kommunikation, der befasst sich mit der Theorie der fünf Sprachen der Liebe. Das war ein Mann namens Chapman, der ein Buch geschrieben hat, die fünf Sprachen der Liebe. Es ist sehr einfach gegliedert. Es geht einfach darum, dass er behauptet, und ich finde zu Recht behauptet, jeder Mensch hat verschiedene Sprachen, mit denen er Liebe ausdrückt. Und jeder Mensch hat verschiedene Sprachen, in denen er Liebesbekundungen versteht. Okay, was meint er jetzt damit? Er hat die verschiedenen Kanäle, durch die wir Liebe ausdrücken können, in fünf Sprachen untergliedert. Die erste Sprache, mit der wir Liebe kommunizieren oder verstehen können, ist Lob und Anerkennung. Das heißt, ich kann Liebe ausdrücken, indem ich, oder Respekt ausdrücken und Wertschätzung ausdrücken, indem ich Lob und Anerkennung der Jessie gegenüber formuliere. Hey Jessie, total cool, deine Kürbissuppe ist die beste Kürbissuppe der Welt, bitte mach sie wieder. Das wäre Lob und Anerkennung. Oder hey, Dankeschön, dass du die Wohnung so genial dekorierst. Hier sieht es so genial aus. Wenn ich das machen würde, wäre das hier eine Räuberhöhle und kein Mensch würde sich wohlfühlen. Du hast eine echte Begabung dafür. Also Lob und Anerkennung, Sprache 1. Sprache 2, Zweisamkeit. Sich Zeit nehmen, füreinander, miteinander. Dann dritte Sprache, Geschenke. Wenn mir jemand wirklich eine Freude machen möchte und mir das Gefühl geben möchte, dass ich geliebt bin, bitte beschenkt mich. Es können Kleinigkeiten sein, es können große Dinge sein. Ich freue mich über einen Donald Duck Comic genauso sehr wie über einen Lamborghini Countach. Ich verstehe die Sprache der Geschenke. Ich fühle mich geliebt und angenommen und ich freue mich sehr, wenn ich Geschenke bekomme. Das ist die dritte Sprache. Vierte Sprache, praktische Hilfe. Mein Vater zum Beispiel ist jemand, der einfach unheimlich stark kommuniziert über praktische Hilfe. Ja, er ist jetzt nicht so der absolute Komplimenteverteiler oder er ist jetzt auch nicht unbedingt der perfekte Zweisamkeitstyp, ja. Aber praktische Hilfe ist seine Liebessprache, die er spricht und die wir regelmäßig zu hören bekommen. Ja, wenn wir eine Säge brauchen, mein Vater besorgt mir eine Säge. Wenn wir einen Babysitter brauchen, meine Eltern kommen angefahren und sitten die Kids. Vierte Sprache, praktische Hilfe. Fünfte Sprache, Zärtlichkeit und Berührung. Es ist wichtig, dass man nicht immer einen Sicherheitsabstand von 3 Metern einhält in der Beziehung. Es gehört dazu, dass man sich in den Arm nimmt, dass man Händchen hält, dass man sich mal einen Kuss auf die Backe gibt. Silas und ich, mein jüngster Sohn, wir geben uns regelmäßig Kopfnüsse, Headbutts. Das gehört zu unserer Zärtlichkeitssprache mit dazu. All diese 5 Sprachen sind Kanäle, mit denen man kommuniziert, beziehungsweise die man verstehen kann. Lob und Anerkennung, Punkt 1. Zweisamkeit, Punkt 2. Geschenke, Punkt 3. Praktische Hilfe ist Punkt 4. Und Zärtlichkeit und Berührung ist Punkt 5. Und diese Sprachen können wir auch verwenden, um unsere Liebe zu Gott auszudrücken. Erste Sprache, Lob und Anerkennung. Gott möchte, dass wir ihm regelmäßig sagen, wie genial wir ihn finden. Fange an, morgens, wenn du im Auto sitzt, auf dem Weg zur Arbeit, darüber nachzudenken, wie groß seine Gnade für dich ist, wie sehr du seine Barmherzigkeit für dich schätzt und sag ihm das. Preis ihn jeden Tag, drück ihm deine Dankbarkeit aus. Gott möchte unseren Lob, unsere Anerkennung hören. Zweisamkeit. Nimm dir täglich Zeit, die nur für Gott bestimmt ist, nur für Gott und dich. Lass ihn in deinem Alltag nicht einfach nebenher laufen, widme ihm deine volle Aufmerksamkeit. Gott möchte mit dir Zeit verbringen, und zwar mehr als 5 Minuten am Anfang und 5 Minuten am Ende des Tages. Drittens, Geschenke. Was kannst du ihm schenken? Du kannst ihm Zeit schenken. Schenke ihm Gebete. Schenk ihm deine Gefühle, aber schenk ihm auch deinen Einsatz. Du kannst Gott deine Liebe ausdrücken, indem du anderen dienst, indem du deine Finanzen einsetzt, um Gottes Reich zu bauen, indem du Armen in ihrer Not hilfst. Schenke Gott, indem du andere beschenkst. Viertens, praktische Hilfe. Zeig Gott deine Liebe, indem du mit ihm gemeinsam sein Reich baust. Diene ihm, indem du anderen dienst. Du kannst Gott nicht wirklich beeindrucken mit einer besonderen Fähigkeit, weil alles, was du hast, hast du von ihm bekommen. Trotzdem möchte er mit dir zusammen sein Reich bauen. Auch wenn du alles von ihm hast, darfst du trotzdem deinen Teil beitragen und dein Herz da rein investieren. Und fünftens, Zärtlichkeit und Berührung. Drücke Gott deine Gefühle für ihn in Gebeten aus. Berühre sein Herz, indem du ihm dein Herz ausschüttest. Ich möchte uns alle ermutigen, dass wir diese 5 Liebessprachen benutzen, um Gott unsere Liebe auszudrücken. Wenn wir bloß eine Liebessprache sprechen oder vielleicht 2, dann ist das relativ schwach. Stellt euch eine Ehe vor, in der der Ehemann vor allem die Sprache des Geschenks spricht. Stellt euch vor, ein Ehemann, der bringt für 20 Jahre jeden Tag, wenn er von der Arbeit kommt, der Frau einen Blumenstrauß nach Hause und sagt, hey, diese Blumen sollen meine Liebe für dich ausdrücken. Ist total genial, ist total romantisch. Aber stell dir vor, er bringt nur diesen Blumenstrauß, macht aber nie Komplimente, hilft nie beim Abwasch, lässt immer die Socken auf dem Boden liegen, ist nie zärtlich zu seiner Frau und er lobt sie nie. Das klingt nicht gerade wie eine intakte Bilderbuchehe. Und ich habe die Befürchtung, dass wir uns manchmal genau so Gott gegenüber verhalten. So, ich habe meine 10 Minuten stille Zeit gemacht und für meine Nachbarn gebetet, Gott Zeit für heute. Check, kannst einen Haken drin dahinter machen. Oder vielleicht sagst du, hey, ich bin halt mehr so der Lobpreistyp, ich bin nicht so der Praktische. Oder vielleicht sagst du, hey, ich bin mehr der Evangelist, aber diese langen kontemplativen Gebete sind nicht mein Ding. Nein, wir sollen ganzheitlich Gott lieben. Lass uns kreativer und fokussierter Gott unsere Liebe für ihn zeigen. Also Jesus sagt, dass wir Gott lieben sollen. Aber Jesus sagt nicht nur, dass wir Gott lieben sollen, er wird noch konkreter. Wir haben eben gehört, Gott will deine Liebe. Zweitens, Gott will dein Herz. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen. So, der Begriff Herz hat in biblischen Zeiten eine ganz andere Bedeutung gehabt oder eine sehr viel tiefere Bedeutung gehabt, als wir das heute kennen, wenn wir den Begriff Herz hören. Also wenn ein Jude damals von Herz sprach, meint er die Quelle und den Sitz der Gedanken. Wenn ein Jude damals vom Herzen sprach, meinte er unsere Leidenschaften und Gefühle, unsere Wünsche und Ziele, unseren Willen und Charakter, unser innerstes Wesen, also die Schaltzentrale unseres körperlichen und geistlichen Lebens. Wenn Jesus dich also auffordert, Gott von ganzem Herzen zu lieben, dann sagt er damit, liebe Gott, indem du ihm deine Gedanken widmest. Liebe Gott, indem du für ihn tiefe Gefühle entwickelst. Liebe Gott, indem du seine Wünsche zu deinen Wünschen werden lässt. Liebe Gott, indem du deinen Willen seinem Willen unterordnest. Liebe Gott, indem du ihn deinen Charakter verändern lässt. Liebe Gott, indem du ihn zu deiner Leidenschaft machst. Liebe Gott, indem du ihn mit deinem tiefsten Inneren suchst und anbetest. Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Wir sollen Gott lieben mit der Schaltzentrale unseres körperlichen und geistlichen Lebens, mit den Gedanken, Gefühlen, Wünschen, Zielen, Leidenschaften, mit unserem Willen und Charakter, mit unserem innersten Wesen. Gott will dein Herz. Entscheide dich heute Morgen neu, ihm mit ganzem Herzen deine Liebe auszudrücken. Was will er noch? Drittens, Gott will deine Seele. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deiner ganzen Seele. Der Begriff Seele heißt so viel wie Atem oder Geist. Es gibt so eine Strömung in der christlichen Szene, im christlichen Denken, die davon ausgeht, der Mensch ist dreigeteilt. Wir sind Körper, Seele und Geist. Das kommt von dieser einen Bibelstelle, wo Körper, Seele und Geist erwähnt werden als der Mensch. Aber wenn wir das Menschenbild in der Bibel anschauen, dann finden wir ein anderes Menschenbild. Und zwar keine Dreiteilung, sondern eine Zweiteilung. Ich werde gleich drauf zu sprechen kommen. Also die Seele findet in der Bibel zwei hauptsächliche Bedeutungen. Zwei Zusammenhänge, in denen der Begriff Seele verwendet wird in der Bibel. Erster Zusammenhang, der Begriff Seele bezieht sich auf die Lebenskraft, die sich im Atem eines Lebewesens zeigt. Also der Begriff Seele wird verwendet, um Bezug zu nehmen auf die Lebenskraft eines Lebewesens. In diesem Zusammenhang verstand man den Begriff auch als anderes Wort für Lebewesen selbst. Wir lesen es im 1. Mose 2, Vers 7. Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Also, erste Begriffsdimension für Seele ist Lebenskraft oder Lebewesen. Zweite Bedeutung des Begriffs Seele. Die Seele wird in der Bibel sehr häufig als Synonym für den menschlichen Geist verwendet. Also, manchmal spricht die Bibel von Seele und manchmal spricht die Bibel von menschlichem Geist. Und diese Begriffe sind austauschbar, wenn man sich die Bibelstellen anguckt. Die Bibel betrachtet den Menschen also als zweigeteilt, also dem sichtbaren Teil, unserem Körper, und dem unsichtbaren Teil, unserem Geist bzw. unserer Seele. Unsere Seele bzw. unser Geist ist unser unsichtbarer, unsterblicher Anteil. Die Bibel berichtet darüber, dass wenn wir mal hier auf Erden sterben, dann wird unser materieller Part zurückbleiben und unser unsterblicher, unsichtbarer Part wird weiterleben. Und manchmal spricht die Bibel da von der Seele und manchmal vom Geist. Manchmal spricht die Bibel davon, dass Gott die Seele errettet hat und manchmal spricht die Bibel davon, dass Gott den Geist errettet hat. Also wir sehen, Seele und Geist sind austauschbar in der Vorstellung, wie der Mensch aufgebaut ist. Es gibt einen körperlichen und einen körperlosen Teil. Körperlich ist das, was wir anfassen können. Körperlos ist die Seele bzw. der Geist. Also, wenn Jesus dich auffordert, Gott mit deiner ganzen Seele zu lieben, sagt er damit Folgendes. Erstens, liebe Gott mit deiner ganzen Lebenskraft. Oder in einer Bibelübersetzung heißt es, mit ganzer Leidenschaft. Liebe ihn mit allem, was du hast. mit deinem ganzen Leben. Liebe Gott nicht nur im Sichtbaren, sondern auch mit deinem unsichtbaren Inneren. Also in anderen Worten, habe eine Leidenschaft für Gott, die dein ganzes Leben erfüllt. Also Leidenschaft ist ein innerer Antrieb, der sich äußerlich zeigt. Gott ruft jeden Einzelnen in diesem, hier steht in meinen Notizen in diesem Raum, ja, aber Gott ruft jeden Einzelnen, der diese Predigt heute Morgen, heute Mittag oder wann auch immer du sie hörst, auf, ihn leidenschaftlich zu lieben. Wichtig dabei ist, Leidenschaft ist keine Typsache. Du kannst nicht sagen, ich bin nicht so der leidenschaftliche Typ. Also, Leidenschaft klingt niemals so. Ja, Leidenschaft ist nicht passiv, Leidenschaft ist nicht innerlich, aber nicht äußerlich sichtbar. Leidenschaft ist keine Typsache. Wie sich Leidenschaft für Gott äußert, kann von deinem Typ abhängen. Ja? Das Wie kann Typfrage sein. Das Ob Leidenschaft für Christen dran ist, ist keine Frage. Wir sollen leidenschaftlich sein, egal welchen Typ wir vertreten, egal welche Charaktereigenschaften wir haben. Ich möchte es mal illustrieren. Stellt euch vor, ihr seid Fußballfan, es ist ein Länderspiel, ja, und Deutschland schießt ein Tor. Ja? Dann ist es eine Typfrage für den Fußballfan, wie er seine Leidenschaft äußert. Ja? Also stellt euch vor, Thomas Müller schießt ein Tor, dann kann Leidenschaft so klingen. Yes! Ja! Super! Ja, das ist so eher verhaltene Leidenschaft. Aber Leidenschaft kann auch so klingen.
Ja! Ja! Tor! Tor!
Deutschland! 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 Deutschland!
Ich glaub nicht, der Müller hat ein Tor geschossen. Hast du gesehen? Das war das geilste Tor, das ich je gesehen hab.
Yeah! Schalalalala, lalalala. Ihr könnt nach Hause gehen, ihr könnt nach Hause gehen, ihr könnt nach Hause gehen. Ja, also das war jetzt eine Demonstration, wie Leidenschaftsäußerung sehr wohl eine Typfrage ist. Aber für uns Christen kann es nicht sein, dass wir sagen, hey, der Anderle ist vielleicht eher ein leidenschaftlicher Typ, aber ich eher nicht. Dass du ihn leidenschaftlich lieben sollst, steht außer Frage. Ich muss mal kurz durchatmen. Puh. Das war anstrengend. Also, mein Aufruf an dich, liebe ihn leidenschaftlich. Lass ein Feuer in dir brennen, das man auch außen sehen kann. Liebe ihn von ganzer Seele. Liebe ihn mit voller Leidenschaft. Das war drittens. Viertens, Gott will deinen Verstand. Weißt du, dass du Gott mit deinem Verstand lieben kannst und mit deinem Verstand sogar lieben sollst? Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Verstand. Jesus geht es nicht so um entweder oder. Er sagt nicht Herz oder Verstand. Es gibt Christen, die behandeln den Verstand, die Vernunft, die Gedanken so, als seien sie eine direkte Erfindung aus der Hölle. Ja, ey, schalt deinen Verstand aus. Ey, du denkst zu viel. Denk nicht so viel. Glaub lieber. Es gibt auch auf der anderen Seite Christen, die denken, unsere Emotionen sind absolut fleischlich und sind nicht von Gott. Gott hat unsere Gefühle entwickelt. Du kannst als Christ nicht sagen, oh, das war jetzt aber sehr emotional. Das heißt, das war jetzt eher nicht so gut. Ja? Gott hat deine Gefühle in dir geschaffen und Gott möchte, dass du starke Gefühle für ihn hast und diese Gefühle ausdrückst. Also, Jesus sagt nicht entweder Gefühle oder Verstand. Jesus sagt sowohl als auch. Also lieber rational denkender Christ, lieber Mann, der mir zuhört, oder auch rational denkende Christin, ich habe eine frohe Botschaft für dich. Es ist okay, das Gehirn zu benutzen. Du musst nicht dein Gehirn abgeben, bevor du die Gemeinde betrittst. Noch mehr, Gott möchte, dass du dein Hirn benutzt. Gott hat dir einen Verstand geschenkt, damit du ihn suchen kannst und gute Gründe finden kannst, warum er der größte und wertvollste Schatz des Universums ist. Unser Verstand hilft uns dabei, ihn besser kennenzulernen. Unser Verstand ist ein Geschenk Gottes, damit wir ihn besser kennenlernen können. Deine Gedanken über Gott sind der Treibstoff, der deine Gefühle für Gott anfeuert. Ich wiederhole, deine Gedanken über Gott sind der Treibstoff, der deine Gefühle für Gott anfeuert. Je mehr du über seine Gnade oder seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Heiligkeit, seine Unendlichkeit nachdenkst, desto besser lernst du ihn kennen. Und desto stärker können deine Gefühle für Gott werden. Ich habe letzt in der Predigt den Satz gehört, manche Menschen beten Gott in dem Maße an, wie sie unwissend über ihn sind. Je mehr sie ihn erkennen, desto weniger cool finden sie ihn oder desto weniger toll finden sie ihn. Wir wollen eine Gemeinde sein, die Gott nachjagt, mit unserem Verstand, mit unserem Herzen, um ihn besser kennenzulernen und ihn dafür anzubeten, wer er ist. Nicht ihn dafür anzubeten, wer wir glauben und ihn konstruieren, wer er sein könnte. Deine Gedanken über Gott schenken deinen Gefühlen für Gott Substanz. Ich wiederhole den Satz. Deine Gedanken über Gott schenken deinen Gefühlen für Gott Substanz. Aber ein Problem gibt's. Nicht alle unsere Gedanken sind gute Gedanken. Nicht alle unsere Gedanken führen zur Verherrlichung Gottes. Als Christen befinden wir beide, Sprecher und Zuhörer, uns in einem konstanten Kampf um unseren Gedanken. Rick Warren hat in seiner Predigt The Fight for Your Thoughts folgenden Satz gesagt. Der Kampf gegen die Sünde beginnt immer in unserem Verstand. Und damit meint er nicht, dass wir vor allem in unserem Verstand aufpassen müssen, aber nicht in unserem Herzen. Aber was er sagt ist, wenn der Teufel versucht, uns durch Lüge einzulullen, dann werden die Wahrheiten Gottes, die in unserem Verstand vorhanden sind, uns helfen, der Sünde zu widerstehen. Wenn Jesus sagt, dass du Gott mit deinem ganzen Verstand lieben sollst, sagt er damit, liebe Gott, indem du dich den Lügen des Teufels widersetzt. Er sagt damit, liebe Gott, indem du dich mit seiner Wahrheit beschäftigst. Liebe Gott, indem du ein biblisches Gottesbild entwickelst. Dein Verstand hat auch die Aufgabe, ein biblisches Gottesbild zu entwickeln. Wenn du glaubst, dass Gott ein bärtiger alter Opa ist, der auf den Wolken sitzt, dann wirst du Gott nicht anbeten können, als der er ist. Wenn du glaubst, dass Gott immer mit einer Keule hinter der nächsten Ecke steht, um dir eins überzubraten, dann kannst du Gott nicht anbeten und lieben für den, der er ist. Wenn du glaubst, dass Gott ein blümchenverstreuender Hippie ist, dann wirst du Gott nicht anbeten und lieben können dafür, wer er ist und was er tut. Wir brauchen die Wahrheit über Gott, die wir in der Bibel finden, damit wir ihn anbeten können. Durch unseren Verstand und dieser Verstand, den wir bekommen haben, der und diese Gedanken, die in unserem Verstand sind, die treiben unsere Gefühle an. Je besser wir Gott kennenlernen, desto besser können wir ihn lieben. Geh dorthin, wo Gott sich uns offenbart, nämlich in die Bibel. Und suche die Wahrheit. Also wir sehen, Gottes Liebesgebot ist sehr umfassend. Es geht nicht rein um Gefühle. Er spricht deine innere Schaltzentrale an, dein Herz, dein unsichtbares Wesen, also deine Seele und deine Gedanken, deinen Verstand. Fünftens, was will Gott? Gott will dich ganz. Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit ganzem Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Gott will dich ganz haben. Gott reicht es nicht, wenn du ihm einen Prozentsatz deines Tages schenkst, ein Prozentsatz deiner Gedanken schenkst, ein Prozentsatz deines Willens, deiner Wünsche, deiner Gefühle schenkst. Corrie ten Boom hat es wie folgt ausgedrückt. Ich zitiere, du wirst nie den Sieg bekommen, den Christus dir geben will, wenn du dich ihm nicht ganz auslieferst. Gib ihm nicht die Person, die du sein möchtest, sondern die, die du bist. Ich wiederhole nochmal. Du wirst nie den Sieg bekommen, den Christus dir geben will, wenn du dich ihm nicht ganz auslieferst. Gib ihm nicht die Person, die du sein möchtest, sondern die, die du bist. Jetzt klingelt's Telefon. Ich spreche trotzdem weiter. Gott will nicht nur deine 15 Minuten stille Zeit. Gott will nicht nur deine 2 Kapitel Bibellese pro Tag. Gott will nicht nur deinen 10. Gott will nicht nur deinen Kirchenbesuch. Gott will dich. Und er will dich ganz. Gott ruft dich, eine Liebesbeziehung mit ihm zu leben, radikal, ganz, mit Haut und Haaren. Vielleicht hörst du diese Predigt an und du hast die Gemeinde empfohlen bekommen und denkst dir, jetzt checke ich einfach mal die Gemeinde aus und hör mir eine Predigt an. Vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht, du hast mit Gott nichts am Hut. Gott lädt dich heute ein, deine Sünden zu bekennen, Jesus' stellvertretenden Sühnetod am Kreuz anzunehmen und mit Gott ins Reine kommen zu können. Wir glauben nicht nur an das Evangelium, an die frohe Botschaft der Sündenvergebung, wir glauben an die frohe Botschaft der Wiederherstellung der Beziehung zwischen Gott und uns, die Gott von vornherein vorgesehen hat. Gott schafft durch den Tod am Kreuz den Weg frei zu ihm. Jesus ist stellvertretend für uns gestorben, hat den Zorn Gottes getragen. Der Zorn Gottes wurde stellvertretend auf Jesus Christus gerichtet, damit wir freien Zugang zu Gott haben können und Jesu Gerechtigkeit uns zugerechnet werden kann. Ich lade dich heute Morgen ein, dieses Geschenk anzunehmen. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Römer 10, Vers 9. Wenn du das getan hast, bitte schreib uns eine Mail, kontaktiere uns und wir wollen gerne mit dir uns unterhalten, mit dir beten und dich willkommen heißen in der neuen Familie. Wenn du ihn schon kennst, aber das erste Gebot aus den Augen verloren hast, dann lade ich dich ein, jetzt Buße zu tun. Kehr um zu Gott, sag ihm, wie sehr du dir eine echte Liebesbeziehung mit ihm wünschst. Vielleicht hängt es manchmal bei dir bei der Motivation. Dann zitiere den Vater des kranken Jungen. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Herr, ich liebe dich, hilf meiner Lieblosigkeit. Treff heute Morgen, heute Mittag, heute Abend, wann du diese Predigt anhörst, die Entscheidung, dich ihm ganz hinzugeben. Mit deinem Herzen, mit deiner Seele und deinem Verstand. Und ich verspreche dir, dein Leben wird nicht das Gleiche sein. Dein Leben wird sich verändern. Wenn wir das erste Gebot Gottes ernst nehmen, dann wird unser Leben für immer verändert werden. Ich möchte noch beten. Herr, ich bitte dich, dass du durch dein Wort zu uns sprichst, Herr. Wir danken dir dafür, dass du dich offenbarst durch dein Wort, Herr, dass du uns einlädst in eine Liebesbeziehung mit dir. Herr, ich bitte dich jetzt, dass du uns ganz neu deine Liebe offenbarst und dass du uns in unser Herz hinein wirkst, Herr, damit wir sowohl das Wollen als auch das Wirken in unserem Leben sehen, das von dir vollbracht wird. Gott, wir danken dir dafür, dass wir nicht alleine sind, Herr. Im ersten oder zweiten Petrusbrief steht, dass wir durch den Glauben erhalten werden, ja, den du uns schenkst. Du erhältst uns, du hältst uns sicher in deiner Hand durch den Glauben, den wir als Geschenk von dir empfangen haben. Deine Gnade allein und dein Wohlwollen und dein für uns sein ist unsere Hoffnung, unsere Rettung, Herr. Wir wollen dir als Dankeschön uns ganz hingeben, als lebendige Opfer, als echten und vernünftigen Gottesdienst, Herr, wie es in deinem Wort steht. Wir wollen uns dir hingeben. Herr, sprich zu uns und verändere uns, Herr. Amen. So, das war's. Ich wünsche euch eine gute Zeit und wir sehen uns hoffentlich bald wieder im Gottesdienst. Bis dann.